Die heutige Botschaft, die ich weitergeben darf, habe ich schon fast vor einem Jahr, bin ich da gesessen und habe mir Gedanken machen dürfen. Und für mich, es gibt keinen Zufall. Und genau jetzt zu dieser Zeit lesen wir alle, die den Bibelleseplan von Karl Hermann Kaufmann erklären und mitlesen, sind wir genau wieder im Alten Testament. Und wir haben gelesen vom Jakob, Josef, was ja höchst interessant ist. Und ich persönlich, ich kann da und muss und darf so viel lernen. Und ich bin dankbar, dass wir alle miteinander die große Möglichkeit haben, uns immer wieder zu versammeln und Gottes heiliges Wort zu hören. Die Überschrift, die ich gesetzt habe über diesen heutigen Gedanken mit der Hilfe meines Herrn Jesus, das ich weitergeben darf, aus seinem Wort, lautet Jakobs Leben von der Selbstherrlichkeit zur Unterwerfung. Jakobs Leben von der Selbstherrlichkeit zur Unterwerfung. Jakob, auch Israel genannt, der Sohn Isaaks und Rebekkas und der Enkel von Abraham, ist nach dem Buch Mose der dritte der Erzväter der Israeliten. Jakob bedeutet Fersenhalter. Seine Eltern sollen ihn so genannt haben, weil Jakob sich bei der Geburt an der Ferse seines Zwillingsbruders Esau festgehalten hatte. Auch wir alle müssen, und das ist die erste, so jetzt der Erkenntnis, die ich eben daraus nehmen habe dürfen, von unserer Selbstherrlichkeit hinunter in seine Unterwerfung. Zwei Verse lese ich einmal vor aus dem Alten Testament. Könnt ihr wieder aufschlagen? 1. Mose 35. Vers 11 und Vers 12. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Das sagt er zum Jakob, nämlich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinen Samen nach dir geben. Jesus Christus, danke vielmals, dass wir eine Bibel haben dürfen. Bitte hilf uns immer wieder, dass wir ehrfürchtig dein Wort aufschlagen. Und danke, dass ich und wir alle jetzt wieder viel, viel lernen dürfen. Danke, dass wir dein wertvolles, heiliges Wort jetzt hören können. Bitte hilf mir und uns, dass wir es verstehen und mitnehmen in den Alltag und dass es uns und mich verändert, Herr Jesus. Sprich du jetzt, dass dein Wort mächtig sein möge, und das bitte ich dir. Und danke für diesen Gottesdienst wieder. Amen. Den ersten Punkt, den ich mir hingeschrieben habe: Betrüger, Austrickser und Fersenhalter. Ich kann euch nur eine kleine Randbemerkung mitgeben. Es ist zwar ein bisschen länger, aber diese ganze Jakobsgeschichte steht einmal vom 1. Mose 27 bis 35. Und es kommen dann ein paar andere Dinge und Verse inzwischen auch natürlich vor. Aber da kann man sich mal hinsetzen, das wieder durchlesen. Und wer ganz fleißig ist, liest bis zum Schluss vom 1. Mose bis zum 50. Kapitel, wo der Tod dann ist von Jakob. Also der erste Punkt: Betrüger, Austrickser und Fersenhalter. Jakob, dessen Name Betrüger, Austrickser oder Fersenhalter bedeutet. Er betrog seinen Vater, das haben wir mitgekriegt, damit er ihn anstatt seines Bruders Esau segnen möge. 1. Mose 27, 1 bis 29 kann man das alles nachlesen wieder. Das Ergebnis davon war, weil er so ein linker Bazin war, sage ich jetzt da, und so viel glaubt hat, er muss alles an sich raffen mit viel Betrügereien, dass Jakob fliehen hat müssen und 14 Jahre lang die Herden seines Onkels Laban hüten musste. Da gab es jetzt, ich sage, das kann man nicht, das kriegst du nicht rein, weil das ist so mächtig, das Wort, was er da wieder trickst hat. Der hat nur Draht und Tricks, wie es einem eingefallen ist. Ich muss immer so viel lachen, weil ich das lese. In vielen Sachen sehe ich immer wieder selber. Jakobs Leben ist ein Bild der geistlichen Pilgerreise. Und zwar von der Selbstherrlichkeit, was er war. Er war also für selbstherrlich, aber ich glaube eher nur er, hin zur Unterwerfung. Das war ein gewaltiges Ereignis und da hat sich vieles zugetragen. In Jakobs Leben kann man in drei Phasen einteilen. Erstens ein gestohlener Segen, zweitens Hingabe mit Bedingungen und drittens eine ernsthafte Demut, die dann entstanden ist. Eine wirkliche Demut, die er gelebt hat. Zweitens, was ich mir dann den Punkt gemacht habe, war Jakob, der schlaue Fuchs. Jakob, der Sohn von Isaac und Enkel von Abraham, war alles andere als ein Mensch mit einer reinen Weste. Also der hat faustig hinter den Ohren gehabt, würde man sagen, in unserer Welt, in unseren Zeiten. Er hat keine gehabt. Im Gegenteil, er war ein ziemlich hinterlistiger Kerl. Ich sage, der hat die angelacht von vorn und hinten, hast die Hocken gekriegt und hast keine Luft mehr gekriegt. Der hat genau gewusst, was er will. Der hat nämlich einen Gedanken verfolgt und Gott hat ihm fürchterlich dann auf die Finger geklopft. Schon sein Name, eben Jakob, wie gesagt habe, bedeutet auch Betrüger. Und tatsächlich, sein Leben ist durchzogen von Versuchen, immer wieder andere zu hintergehen. Und zwar so hintergehen, sage ich, mit einem Zitronenlächler, also nicht gemein, aber der hat die Leute alle um den Finger gewickelt. Bevor die draufgekommen sind, war er schon wieder dahin. Und sich selber an die erste Stelle zu setzen. Das hat er gehabt. Angefangen hat es damit, dass er seinen älteren Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Regelrecht abgeluchst. Als Gegenleistung für ein Linsengericht. Also ganz was, sage ich jetzt, was Einfaches. Und selber hat er dann einen Berg dafür. Mit Hilfe seiner Mutter hat er das erschlichen und dann auch den Erstgeburtssegen. Also seine Mutter ist mit ihm zusammen schuldig geworden. Da könnte man auch wieder viel sagen, aber da hätte man nicht fertig werden. Indem er seinen blinden Vater belogen und betrogen hat. Auch darüber könnte man nicht viel sagen. Mit gravierenden Folgen aber, weil Gott hat zugeschaut. Esau, sein Bruder, will an ihm Rache nehmen und plant, ihn auch zu töten. Und das hat er gewusst, der Jakob. Der nächste Punkt, was ich geschrieben habe, war die große Veränderung in seinem Herzen. Ist natürlich immer wieder, dass ich das grob alles anreißen kann, nur weil detailliert gibt's, mir gäbe es so viel Predigtthemen und Gedanken, das ist, ich sage, Gottes Wort ist so wertvoll. Und hat immer wieder was für uns, an uns zu sagen. Also die große Veränderung in seinem Herzen. Man beachte die Veränderung in seinem Herzen. Im 1. Mose, im 32. Kapitel, ein Stück vorn, sagt Jakob Folgendes zu Gott. Da kommt es ihm das erste Mal so richtig, sage ich jetzt, wo er Draht und Tricks hat. Und zwar im Vers 11a. Da sagt er jetzt da, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Also da sie ihm, sage ich jetzt so richtig, bewusst geworden, was er gemacht hat, was er falsch gemacht hat, wie hinterlistig das er war. Da war der große Zerbruch. Da hat ihm Gott jetzt ganz was Deutliches gemacht. Er erkennt auch weiters, was er vorher war und was er nachher gehabt hat. Weil er sagt dann weiter, und das ist es auch für mich persönlich auch, im nächsten Teil von Vers 11, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Trotzdem, dass er so viel verkehrt gemacht hat, so viel Enttäuschungen gesagt hat, so viel betrogen hat und gelogen hat, hat er einen großen Segen gekriegt. Die Frage, die ich mir gestellt habe im Zuge dieser Ausarbeitung von der Predigt und die auch an euch stelle, ist: Bist du Gott auch dankbar für dein Segen, was du bis jetzt erlebt hast? Oder ist es alles selbstverständlich, weil man vieles vergisst? Vieles verlernt man wieder, vieles erinnert mich sich gar nicht mehr. Und dafür ist für mich oft, für mich persönlich sehr hilfreich, wenn ich Dinge wieder sehen darf, wie das Dinge anschauen kann von der Vergangenheit oder erinnert wird und wo ich dann dankbar zurückschauen kann, wie groß Gottes Gnade ist. Und die wieder da massiver sieht man und darf man miterleben, wenn man das durchliest und den Jakob sich mit Jakob beschäftigt. Und weiters wird ihm immer wieder, immer mehr bewusst, was er falsch gemacht hat. Ich sag's mit meinen Worten, es hat ihm fürchterlich leid an. Er hat drunter gelitten. Und was er für seinen Vorteil durch Betrug gemacht hat, das hat er ganz genau gewusst, dass er betrogen hat. Er hat natürlich durch das Ganze jetzt, durch die Erkenntnis, weil vorher bist du von dir selbst so voreingenommen und überzeugt, du siehst nicht nur dich alleine und du machst das gut und du machst das recht. Und wenn Gottes Wort oder der Herr Jesus das Auge, das Innere uns öffnet, dass wir klar sehen, dann hat er natürlich Angst gekriegt und hat sich Vorwürfe gemacht gegenüber seinem Bruder, dass er überhaupt so fähig war, oder dass er das angestellt hat, was er da gemacht hat mit den Segen und alles gegenüber seinem Bruder Esau. Und diese Vorwürfe kommen auch uns oft, wenn man ehrlich ist und vor Gottes Wort sitzt in der stillen Zeit, wenn man die Hände faltet und sagt: Herr, bitte sprich durch dein Wort und sag mir, was du zu sagen hast. Und das werden wir alle miteinander bestätigen können, dann redet Gott massiv. Und das hat er beim Jakob gemacht. Und er fleht dann in Vers 12 weiter, und zwar 1. Mose 32, 12. Er rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen. Die Mutter samt den Kindern. Da hat er ganz genau gewusst, was da jetzt da sie anband, weil er fürchterliche Dinge gemacht haben, die mit einer, sage ich jetzt, Geschwisterliebe oder einer Nächstenliebe oder einer Ehrfurcht vor Gott nichts zu tun gehabt hat. Also da sind ihm so richtig die Augen aufgegangen, die inneren natürlich auch. Der nächste Punkt, was ich gemacht habe: Jakobs Ringen mit Gott, Jakobs neuer Name. Ich gehe wieder ein bisschen weiter natürlich und gehe jetzt da, bleib in Kapitel 32, aber gehe jetzt auf die Verse 25 bis 29. Da kämpft er jetzt da, da ringt er mit Gott, da kriegt er einen neuen Namen. Dort erscheint ihm Gott in der Gestalt eines Engels und er kämpft die ganze Nacht mit ihm. Und wir können jetzt durchlesen, im 1. Mose 32, 25 bis 29 steht jetzt Folgendes in Gottes heiligen Wort. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, Da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob wollte nicht loslassen, bevor er ihn gesegnet hatte. Das war keine selbstsüchtige Bitte mehr. Also ich will das haben, das mag ich jetzt. Nein, nein, sondern diese Bitte kam ganz tief aus seinem Herzen, wie wir vorher gelesen haben, weil er vieles erkennen hat dürfen und müssen, weil er wahrscheinlich sehr traurig drüber war, weil er Angst gehabt hat. Und vor allem, Gott hat sein Herz angeschaut und da hat er gesehen, er möchte ein Herz haben, so dass es Gott gefällt. Das hat Gott gesehen. Deshalb war der Segen, deshalb war jetzt da. Daraufhin hat Gott den Namen Jakobs geändert in Israel. Und Israel bedeutet Kämpfer für oder mit Gott. Also er hat, ich sage es jetzt ganz einfach für mich, er hat für die Treue, für die Erkenntnis, für die Buße, für die Ehrlichkeit vor Gott, hat ihn jetzt gesegnet und hat ihm einen Namen Israel gegeben. Nächster Punkt, den ich dann hingeschrieben habe im Zuge der Ausarbeitung für mich, dann war der eigenen Wahrheit begegnen. Wie ich schon vorgelesen habe, dass er da gerungen hat, ich lese nochmal in Vers 25 und 26 vor. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Wie kann Gott mit einem Menschen kämpfen? Was ist das für ein Gott, der einen Kampf um Leben und Tod mit Jakob führt? Die Geschichte, das Niedergeschriebene, was uns Gott so jetzt da einschauen lässt, was er niederschreiben hat lassen, dafür immer sie hüten davor und da bete ich immer und bete, lass mich nie drüber ausziehen oder was wegnehmen. Die Geschichte lässt es offen, ob es ein unbekannter Mann ist, ein Engel oder Gott selbst, mit dem Jakob kämpft. Aber innerhalb dieser Jakobsgeschichte schildert uns dieser Kampf die innere Verwandlung des Jakobs. Da ist irrsinnig viel passiert mit ihm. Genau dort ist im Leben ganz was Gravierendes von Jakob geschehen. Das Ringen mit Gott steht hier für die Begegnung mit der eigenen Wahrheit. Für uns bedeutet es immer wieder, vor Gott kann ich mich nicht hinter meiner intellektuellen Fassade verstecken. Mit einem Wort, ich kann lachen, was ich will und was vorspülen und wichtig sein, aber vor Gott, vor unserem Herrn Jesus, hast du keine Chance, dass du dich versteckst. Und das müssen, sollten wir uns immer wieder alle eingestehen und dazu auch zu stellen. Da gibt's keine Vogelstrauß-Technik. Ich tue den Kopf in den Sand und warte, was passiert. Irgendwann wird es vorbeigehen. Er hat das eh nicht gesehen. Ich habe jetzt vor kurzem, und das wäre ja im Zuge einer Bibelstunde vielleicht einmal, wenn wir Zeit haben, vorspielen, was mich tief bewegt hat. Andere Auslegung vom Zachäus, wo der Bruder Platte das gemacht hat und gesagt hat, stell dir nur vor, wenn es draußen leidet und der Jesus steht und sagt, da kommt einer, der geht überall noch mit dir mit und sagt kein Wort, was dann los ist. Ich persönlich habe mir dann das auf mich bezogen und da kommt man dann auf vieles drauf, was nicht passt im Leben. Und so ist Gott mit Jakob auch dorthin gegangen, hat ihm das gesagt. Also die eigene Wahrheit aufzuzeigen. Und das ist oft sehr, sehr eine schmerzliche Begegnung und ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Und viele, so jetzt unter Anführungszeichen, Schicksalsschläge, wie es wir nennen, Dinge, die geschehen, die dich komplett aus deinen Schuhen herausbeuteln, die fassungslos dich machen, die viele schlaflose Nächte kosten, die Angst verbreiten, sind aber sehr segensreich, weil der Herr Jesus uns beinhart mit der Wahrheit konfrontiert. Aber sie werden zugleich, so wie beim Jakob, zum Segen für uns. Nur sehen wir es am Anfang nicht und kennen es nicht und wollen es nicht. Da kann ich immer wieder nur bitten, Herr, lass mich zu dir kommen, segne mich bitte. Und in Vers 32 steht er dann ein Stückchen weiter unten, nach dem Kampf und nach den Namen, und die Sonne ging ihm auf. Diese Begegnung mit der eigenen Wahrheit und seiner Erkenntnis ist wie eine Sonne, die über uns leuchtet. Diese Wärme, dieses Wohltun, dieses zu wissen, danke Herr, dass ich das so hab können, danke, dass ich das in Ordnung bringen hab können, und danke, dass ich weiß, du siehst, hörst und kennst alles. Unser Glaubensweg, unser Lebensweg mit Jesus Christus ist ganz genau so. Der wird immer wieder ins Licht eintaucht. Es wird heller in uns und um uns, wenn wir uns wirklich ehrlichen Herzens mit unserem Herrn beschäftigen und uns die Zeit ernehmen. Und wir gehen an seiner starken Hand über die Furt drüber. Wir erreichen ein anderes Ufer. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Immer wieder, wenn wir Buße tun, die Erkenntnis haben und bitten, Herr, reinige mich und hilf mir bitte, dass sich das verändert in mein Leben, weil wir sind ja sehr eingefleischt und sehr, sage ich oft, sehr kasteldenken und sind sehr überzeugt von uns, und der Herr muss auf Wege gehen, so wie Gott mit Jakob. Doch wir hinken auch selber oft. Ich weiß es von mir, wenn es so wie es angeschossen warst, sage ich jetzt da, symbolisch, du hinkst, du hast einen Schaden. Wir sind gezeichnet durch unser Leben, wir sind da gezeichnet oft durch unsere Kindheit, durch die Prägung, wir sind gezeichnet durch unser sündhaftes Verhalten, Dinge, die wir bewusst oft nicht aufgeben, und da war es der Jesus dann Mittel und Wege, dass wir es lernen müssen. So wie Gott mit Jakob. Wir gehen dadurch viel langsamer nach und wir werden dankbarer. Wir haben ein Erlebnis mit dem Herrn gehabt und das hat ja jeder schon von uns, wie wir sitzen, wie wir das hören. Ein prägendes, bin ich überzeugt, ein tief einschneidendes Erlebnis gehabt, wo da die Tränen oft runtergerollt sind, weil du dich so geschämt hast, wo du draufgekommen bist, das gibt's nicht, dass das in mir vorhanden ist, Herr. Ich schaue mich vor dir. Wir werden durch das langsamer, achtsamer auf unseren Glaubensweg. Und wir lernen alles von Neuem viel mehr schätzen. Das, was alles so selbstverständlich war und dass das so ist, kriegt auf einmal so eine Präsenz und so eine Wertigkeit, sondersgleichen. Aber zugleich werden wir gesegnet und werden wie Jakob zum Segen für andere. Das macht und hat auch dort, ist auch dort geschehen. Nächster Punkt, den ich gemacht habe, war, lass mich zu dir kommen, mein Herr und mein Gott. Und jetzt da bitte geht's mit mir ins Neue Testament, in Hebräer. Da sind die Glaubenszeugen drinnen im 11. Kapitel, wo er nochmal darauf hingewiesen wird, also da sieht man die Wertigkeit, die Gottes Wort da drauf legt, was da geschehen ist. Das ist nicht nur so geschehen, sondern das soll ja für uns alle miteinander zu Hilfe werden, dass wir lernen davon. Und da steht in Hebräer 11, Vers 21 und 22, Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Also er hat alles in Ordnung gebracht. Er hat sich noch gestützt mit letzter Kraft, hat die Hände gekreuzt auf das hin und hat die Kinder, die Buben vom Josef gesegnet. Was ist dort geschehen? Was ist mit diesem Mann passiert, habe ich mir gedacht. Das empfinden wir doch auch genauso. Das empfinden wir und das haben wir immer wieder und das kann auch jeder bestätigen, wenn wir vor Herzen Buße tun und um Reinigung bitten. Das ist dann ein Zustand, das hast du nicht jeden Tag, das kommt nicht, das ist nicht selbstverständlich. Und wir kommen und wir dürfen das von Herzen dann so erleben, wie groß Gottes Güte, Liebe und Treue in mein Leben ist. Das ist ein, ich sag's mit meinem, ein herrliches, ein wunderbares Gefühl und das hat dieser Jakob genauso erlebt. Trotz aller meiner Versagen darf ich immer wieder zu ihm kommen, zu Jesus Christus. Und lasst euch nicht aufhalten, wenn ihr merkt, es ist was, es passt was nicht, es stimmt nicht, dass man betet dafür. Mal. Beten, beten, beten. Und der Herr wird es dann weisen oder sagen, sollst was sagen, sollst was tun. Aber nie auf die andere Seite. Weil die Zusagen in Gottes Wort in der Bibel mich immer dazu ermutigen. Geh wieder hin, komm zur Reinigung, zur Buße und frag, ob alles in dein Leben vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus in Ordnung ist. Vergiss es nicht. Gott erhört ein von Herzen kommendes Gebet. Er lässt dein Gebet nicht unerhört. Er wird reagieren. Vergiss es auch niemals. Das vergisst man schnell. Der Herr bekam auch Jakob so Hilfe in seinen Ängsten, wie er gesagt hat, bitte hilf mir, mein Bruder ist mir auf die Fersen, der bringt mich um. Ich muss für meine ganzen Vergehen, für meine Sünden, für meine Falschheit, für meine Gier, was ich gehabt habe, ich muss jetzt, ich bin dran, bitte hilf mir. Und was hat Gott gemacht? Erstens lässt Gott seine Kinder nie alleine. Und Gott hat das Herz von seinem Bruder Esau bewegt. Der hat sich versöhnt mit ihm. Wir haben es ja schon gelesen teilweise, was er gesagt hat. Ich habe wieder nichts Besseres tun, im Gegenteil. Das kannst du menschlich nicht. Da hat Gott eingegriffen. Vertrauen wir viel, viel mehr unserem heiligen Schöpfer Gott. Die große Frage ist für mich immer, wie groß ist mein Vertrauen wirklich? Was immer uns belasten mag, egal wie es die Sünde, die Not, die Sündennot hast, der Herr Jesus hat immer ein offenes Ohr für dich und er ist nur ein Gebet weit entfernt. Es liegt oft an uns noch. Er beschenkt an jeden von uns, die und mich so gern mit seiner grenzenlosen Liebe und Treue, die er hat. Das hat der Jakob dort miterlebt. Das hat er miterlebt, wie Gott ihm gesegnet hat, den neuen Namen, wie der Bruder sie verändert hat und. Der nächste Punkt, den ich gemacht habe, die geistliche Reise von der Selbstbestimmung zur Unterwerfung. Der Jakob, der Mann Jakob, der sich selbst immer helfen wollte und das auch gemacht hat. Kennst du das aus deinem Leben? Ich mach das schon selber. Ich kau das. Ich brauch nicht. Ich weiß, wo das steht. Ich kann mir das selber und ich kann. Und das wird uns klar im Leben Jakobs illustriert. Er hat sein ganzes Leben hindurch immer wieder versucht, sich selbst zu helfen. Durch das hat er viel trickst. Durch das hat er viel Bedrohung. Durch das hat er viel gelogen. Durch das hat er viel geheichelt und war irrsinnig link. Und er versucht immer wieder selbst die Verheißungen Gottes wahrzumachen. Dabei hat er nie zurückgeschreckt, allerlei minderwertige Mittel zu gebrauchen. Aber er fiel dabei allerdings von einer Schwierigkeit in die nächste. Er hat sich quasi selber ins Loch gehoben. Still und leise hat er das nicht mitgekriegt, was da los ist, wie es bergab gegangen ist. Kaum hat er auf seine Weise, mit seiner Betrügerei und seiner Heuchelei, was er gehabt hat, und seine Schmähs, etwas erreicht, hat er schon wieder neue Vorkehrungen und Kunstgriffe gemacht. Hat er schon wieder gesagt, so mit meinen Worten, oh, da muss ich wieder aufpassen, da muss ich wieder was tricksen. Und eins verabsäumen und übersehen wir leider alle aus Kinder Gottes. Du staubst ein Loch zu und zwei Dächer gingen auf. Und dann kommst du vor lauter, weißt dann schon gar nicht mehr, was du gesagt hast oder was wirklich ist. Also man schraubt sie immer tiefer und schwerer in die Sünde ein und man wird oft sehr, sehr schuldig von Herrn. Jakob wurde durch Gott gezüchtigt. Der hat es aber wahrscheinlich zuerst gar nicht bemerkt. Weil sein ganzer Lebenswandel und seine ganze Heuchelei und sein ganzer Betrug war eigentlich so, sage ich, wie ein Mantel um ihn und der war geblendet. Er hat aber durch das, sage ich jetzt, da die Züchtigung Gottes hervorgerufen. Der hat ihm müssen helfen. Der hat ihm nichts Schlechtes getan, weil er gesehen hat, was sonst war das, wo hingegangen oder hingeführt, wo der nie mehr rausgekommen war. Wie Abraham und Isaac vor ihm hat Jakob nie die Erfüllung der göttlichen Bündnisverheißungen erlebt. Doch auf seiner geistlichen Reise, die er hat und die wir auch alle miteinander haben, ist er vom Jakob zum Israel geworden. Von der Selbstbestimmung zur Unterwerfung hat er gelernt und lernen müssen, auf Gott zu vertrauen. Und bei uns sind oft Lebenssituationen im privaten Bereich, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, wo Gott Situationen zulassen muss, dass wir neu lernen, auf Gott zu vertrauen und nicht auf uns. Was wir wissen, was wir kennen, wie gut wir so jetzt beten und der Bibel wissen wir haben, das zählt für Gott nicht. Er leuchtet das Herz von jedem Einzelnen aus und er weiß ganz genau, wie der Glaubensleben der Nachfolge unter der Woche ausschaut, im praktischen Glaubensalltag. Und was er noch lernen hat müssen, auf seine Zeit zu warten, bis Gott gesagt hat, so, jetzt ist es soweit, jetzt kannst, jetzt darfst. Und wir können immer wieder nachlesen, wie der Herr Jesus auch selber immer wieder sagt, eins aber tut Not. Eins aber tut Not. Und das heißt für mich wieder aus dieser Geschichte, Jakob, bitten wir immer wieder darum, beständig, ausharrend im Gebet Gottes Willen zu tun. Herr Jesus, was willst du, dass ich tun muss und soll? Und Herr Jesus, was sagt dein Wort dazu? Und ich weiß es, wie schnell man ist, sagt, ja, ah, ja, weggewischt, ich mach das, anzeigen, zack und mach. Und die Folgen draus sind fatal. Das sind ganz, ganz, ganz großartig, die führen so ins Negative, der Schuss geht nach hinten los, weil man einfach nicht abwarten hat, kenntig, wirklich nicht kennen hat, oder nicht wollen hat, oder nicht mehr hat, keine Geduld gehabt hat, meistens ist es die Geduld, abzuwarten, bis Gott spricht, bis der Herr spricht in sein Wort, und sagt, das machst. Und wir schlagen uns selber auf die Tür selber zu. Und die Geduld ist dann gekommen, dass man abwarten kann, bis der Herr Jesus sagt zu uns, jetzt ist deine Zeit reif, jetzt komm. Gottes Erziehungswege führen nicht nur in Jakob, sondern uns alle dorthin, dass wir geduldig werden. Und Geduld ist zum Großteil oft von uns ein ganz großer Mangel war. Nächster Punkt, den ich aus dieser Jakobsgeschichte ausholen habe dürfen. Allein an Gottes Zuwendung und Begleitung liegt es. Jakob ist von Gott, sage ich jetzt, regelrecht bockt geworden, richtig durchgeschüttelt geworden und doch gesegnet geworden. Jakob begegnet Gott in der Nacht am Fluss Jabbok und es war eine Begegnung mit Folgen. Aber der heilige, allmächtige Schöpfergott ist dennoch auf der Seite des Jakobs gestanden. Er begleitete und segnete Jakob, trotz dieser ganzen Dinge, die er gemacht hat. Und das, wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, das ist gewaltig für mich, was du da wachst. Wie wir Menschen handeln hätten und wie du handelst. Wie du sagst, meine Wege sind nicht deine Wege. Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, das sind für Herr. Das wirst du nicht verstehen. Da kannst du nur sagen, Herr, danke für deine Wege, weil das sind die besten für mich. Sie waren die besten und sie werden die besten sein. An Gottes Zuwendung allein und an Gottes Begleitung allein liegt es, ob Jakobs Leben gelingen möge und gelingen ist. Durch seine 12 Söhne wurde Jakob alias Israel zum Stammvater aller Israeliten, also der 12 Stämme und der Leviten. Und wir sollen von diesem warnenden Beispiel lernen, unser Lebensschiff nicht allein steuern wollen, weil dann wird es irgendwann gegen das Riff fahren und fürchterlich absaufen und niedergehen in die Tiefen des Meeres, sondern unser Lebensschiff, unseren Willen in Gottes Hände zu geben. Die Frage ist, in welchen Händen liegt wirklich dein Leben? Wer hat das Sagen in dein Leben? Wer hat wirklich das Sagen? Erzählen und sagen kann man viel, sage ich immer. Das weiß ich von mir. Aber was lebst du und was tust du? Welche Position nimmt der Herr Jesus in dein Leben wirklich ein? Ist er an erster Stelle oder kommen zuerst die anderen und dann kommt er? Wir sollen also niemals unseren Lebensweg selbst zusammenstellen und danach Gott bitten, uns zu helfen. Das hat meistens gravierende Auswirkungen und hat große Folgen, negative Folgen. Allerdings wird der Herr Jesus unseren Weg bestimmen und er sagt uns immer nur, an seiner Hand ihm zu folgen, an ihm zu bleiben und in ihm. Wie gesagt habe, der Apostel Paulus, was er geschrieben hat, die Briefe alle, er kommt ca. 160 Mal an ihn und in ihm. Wie wichtig dass das ist. Und das hat auch der Jakob dort erlebt. Wie der Zusammenbruch war, wie er die Angst gesagt hat, wie er den Segen gekriegt hat, hat er verstanden, nicht nur mit dem Kopf, mit dem Herzen, was das heißt, an ihn und in ihm zu bleiben. Auch unser Zusammenleben, unsere Gemeinschaft als Glaubensgeschwister möchte und will unser Herr Jesus bedingungslos führen. Und wir wissen oft, was wir oft gern verändern täten, anders machen täten und. Ohne die Zusage und die Hilfe unseres Herrn abwarten zu können. Still zu sein und das, sage ich mal, abzusitzen, auszusitzen und im Gebet mit heimzunehmen. Ich stelle mir da ganz vorne hin. Wie viele menschliche Hilfsmittel hat man schon gemacht? In Gottes Gemeinden, in Hauskreisen, wo man selbst das für gut befunden hat, was man macht, und gar nicht sehen wollen dann die bösen Folgen und Auswirkungen, die dort hingeführt haben, dass passiert ist. Und das ist eins, was ich mir immer wieder und bitte immer wieder, Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich die Leitung meines Lebens in deine Hände wirklich lebe und lege und dass ich dir vertraue und gib mir die Geduld, dass ich es nicht nur rede, sondern leben kann. Und mein Lebensruder nicht in die eigene Hand nehme und so fahre, wie ich will, einmal links, einmal rechts, da durchaus. Deshalb ist die Moral, sage ich jetzt, die Geschichte von Jakobs Kampf nicht. Halte durch, sei wie Jakob und weigere dich loszulassen, sei stur, sei hartnäckig, aber im Gebet, dann kommst du am Ende mit Gottes Segen durchaus. Weil ich weiß, wie man schnell ist und sagt, aus, vorbei, hast mir nichts sagen. Ich weiß, hab die Erfahrung, hab die Jahre, ich mache das und damit ist Genüge getan. Und Gott sagt dann, nein, so geht das nicht, lieber Walter, so geht das nicht. dieses Erlebnis von Jakob, diese Geschichte, sage ich jetzt da, dieser Niederschrift in Gottes heiligen Wort, handelt vielmehr von Gottes großen, für unser Leben einzig heiligen Sohn von Jesus Christus und davon, dass wir uns weigern sollten, immer wieder krampfhaft festzuhalten. Dass wir Jesus Christus viel mehr bitten sollen, Herr, bitte, nimm das aus meinen Händen, was ich so krampfhaft halte, und sag mir du, ob es wirklich gut ist, was ich tue. Es ist dann immer mit einem großartigen Segen verbunden, so wie Jakob das erleben hat dürfen, diesen Segen. Diese Botschaft, dieses Wort Gottes, das wir jeden Tag lesen dürfen, das habe ich jetzt von Glaubensbruder gehört in einer Botschaft, wie er gebetet hat, danke, Herr Jesus, Vater im Himmel, dass wir eine Bibel haben dürfen. Es gibt viele, viele Menschen, die haben keine, die dürfen keine haben, wenn sie erwischt werden, und wir dürfen da Gottes Wort aufschlagen. Und bitte hilf mir, dass ich ehrfürchtig dein Wort aufschlage. Nicht hingehe und sage, was ist heute dran? Aha, im Text das mit Ehrfurcht. Was Ehrfurcht heißt, das Wort Gottes aufzuschlagen. Und es wird uns immer wieder in eine Ehrfurcht hinführen, dass ich sagen darf, ich bin ein begnadigter Sünder und durch unverdiente Gnade errettet worden. Vor dem ewigen Tod. Nächster Punkt, den ich schreiben habe dürfen in dieser Botschaft, in der heutigen. Wichtige Fakten zur Bedeutung Jakobs. Die gesamte Lebensgeschichte von Jakob und seiner Familie ist im ersten Buch Mose, wie ich schon gesagt habe, oder Genesis wird es auch genannt, in den Kapiteln 25 bis 50 zu finden. Ist sicher, ja, es ist ein bisschen was, aber hochinteressant. Wir kommen im Zuge dieses Bibelleseplans ja Stückel für Stückel weiter, aber da kannst du immer wieder durchlesen und das ist lesenswert. Lesenswert, was dort drinnen geschieht, sage ich immer wieder. Ich habe das schon so oft gelesen, aber wieder vergessen, dann sitze ich wieder ganz laut, kriege ich wieder, sage ich, was du machst aus seiner Floschen, was du da gemacht hast, der nur betrogen und gelogen hat, und das ist so oft, Vater. Aus Jakobs Geschlecht sind 12 Stämme Israels hervorgegangen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Ascher, Naphtali, Josef und Benjamin. Jakob zählt zusammen mit seinem Großvater Abraham und dessen Vater Isaac zu den Erzvätern der Israeliten. Wie großartig, was da Gott gemacht hat. Was da Gott zulassen und geschehen hat lassen. Aus diesen Versen heute, wie Jakob war, übersetzt am Anfang und als Jünger bezeichnet wird, weil er zuerst hinten angehalten hat, zuerst bei seinem Bruder, ist ja witzig für mich, hat Gott prophezeit, was geschehen wird und was kommt. Hat ihm das zugesagt. In 1. Mose 25, Vers 23, steht drinnen in Gottes Wort, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das hat er der Mutter zugesagt. Diese Zusage schon im Mutterleib vom Jakob her, also die Sicht schon, und das ist auch wieder für mich persönlich gewesen, Gott kennt mich, bevor ich noch auf die Welt gekommen bin. Gott kennt meine ganze Lebensgeschichte und wenn ich heute die ganzen Jahrzehnte umdrehe, sage ich oft, ich bin viele, viele, viele tiefe Täler durchlaufen, weil es meine eigene Schuld war, Herr, vergib mir. Aber ich kann immer wieder sagen, Herr Jesus, danke, weil deine Wege sind die besten und das hat der Jakob dort erlebt und erfahren. Jakob gilt als derjenige, der als erster den Namen Israel von Gott erhielt. Er wurde von Gott auserkoren. Trotz der Dinge, was er gemacht hat vorher. Also, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet, unverständlich, aber für mich persönlich eine tiefe, wirklich eine tiefe, tiefe Demut, eine Achtung vor Gott. Und ich kann immer nur staunen und sagen, deine Wege, Vater, Herr Jesus, das sind wirklich unerforschlich. Jakob gehört als Stammvater Israels zu den zentralen Figuren des Juden und des Christentums. Demnach trägt das Volk seinen Namen, Gottesstreiter. Am Ende seines Lebens erreicht Jakob die Höhe der Gedanken Gottes und segnet durch Glauben, wie wir schon gelesen haben, die zwei Söhne Josefs, indem er von Gott dorthin geführt worden ist, seine Hände zu kreuzen und gab Ephraim den reichsten Segen. Er entschlief und sein Leichnam wurde einbalsamiert und nach Palästina gebracht, um bei Abraham, sein Großvater, und bei seinem Vater Isaak begraben zu werden. Steht dann im 1. Mose 49, 29 bis 50. Und ich lese zwar aus Jakobs Tod, 1. Mose 49, 29. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ebrons des Hethiters. Und der Stiegel weiter unten, Vers 33. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Und wir sehen am Schluss dann, am Ende im Kapitel 50, was ja dann das Ende ist, was dann geschehen ist, was er einer befohlen hat und welchen, sage ich jetzt da, welchen Respekt und welche Ehrfurcht das vom Vater gehabt haben, dann der Josef, überhaupt die Josefsgeschichte ist ja genialer. Und dann haben die Brüder zu ihm gesagt zu Josef, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. Also was ist in den Vater, in den Jakob da alles durchgegangen? Das muss ich tief bewegt haben, weil ich gesehen habe, schau, das geht drüber. Geht ins Fleisch und Blut schon wieder rein, was die aufführen. Diese Falschheit, diese, alles was dort geschehen ist, was gemacht haben mit Josef, ist eigentlich entstanden auch, oder ist, sage ich oft heute, wenn man selber nachdenkt in seinem eigenen Leben, wo man sich dann wiedererkennen muss. So bin ich geprägt, wie war meine Kindheit, warum handle ich so? Und dann kann ich nur sagen, hey Jesus, danke, dass du mich verhindest, sonst war ich bei was wo gewesen, oder gar nicht mehr da. Und das ist die große unverdiente Gnade und die große Liebe und Barmherzigkeit und Güte unseres Herrn Jesus. Das weiß ich. Dafür da kann man aus solchen, unter Anführungszeichen, Lebensberichte in der Bibel, kann man für sich persönlich en masse lernen, wenn man will. Und der letzte Punkt war dann, ich will hören, was Gott mir sagt. Aber dem Herrn, euren Gott, sollt ihr dienen. Zu hören und dienen habe ich dann Folgendes gefunden. Wir können jetzt ins Neue Testament gehen. In Lukas 11, Vers 28 steht drinnen. So hat Jesus selber gesagt, Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Der Jakob hat dann angefangen zu hören. Und wir sind aufgefordert, dass wir Gottes Wort hören und es bewahren. Und zum Dienen habe ich dann auch gesagt, weil Jakob war dann auch Diener Gottes, also ehrfürchtig geworden, er hat dann einen großen Segen erleben dürfen wir. Das steht in Römer drinnen. Der Apostel Paulus geschrieben. Und zwar im 12. Kapitel. So oft gelesen, so oft gehört. Weiß ich nicht, wie oft ich das schon in die Bibelstunden durchgemacht habe. Aber ich nehme es wieder mit ein, weil das ganz, ganz wichtig ist. Da geht es in die Liebe im praktischen Leben. Der Vers 11. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Gott durchschaut unser altes Wesen und will uns ein neues Wesen, einen neuen, veränderten Menschen schenken. Das hat man da und kann man nachlesen im Jakob. Wenn man Zweifel hat, dass Gott es tut, kann man sich da wieder einlesen von Neuem. Denn ein Kämpfer Gottes, ein Jünger Jesu, wirklich, er kann nur werden, wer zuerst in seinem Eigenwesen, in seinem alten Ich zerbrochen wird. Und dieser Zerbruch ist schmerzhaft. Manche dauert sehr lange, manche geht schnell. So viel wie man im Herrn dran so gearbeiten lässt und zuschneiden, wie der am Weinstock der Schnitter kommt und das runterzwicken muss. Es ist nicht einfach, es ist schmerzhaft, aber das hat der Jakob auch erleben müssen. Man sieht am Schluss sein Segen. Vor allem, dass dieses Ich zerbrochen wird in mir. Und das ist en masse, großartig, dick und fett vorhanden. Das immer uns wieder hindert, dass wir irgendwo wachsen können, was erkennen dürfen. Eingefahrene Sachen haben, da gibt es viele Dinge, über das Ich allein. Das hat gelten für das Volk Israel, das hat gelten, gilt gerade genauso für Jakob. Und ganz, ganz sicher für alle Glieder der Gemeinde Jesu, für jeden einzelnen von uns. Du, ich, jeder. Jakob durchsetzt, der war durchzogen von Unlauterkeit, von Lüge und Schalkheit, arglistig, böse, hinterhältig. Aber Gottes Meißelschläge, so richtig, abgeschlagen, sage ich, angeschliffen, abgeschlagen, haben in den Leben Jakobs fürchterliche Spuren hinterlassen. Er hat was gespürt, was er gemacht hat. Das war einmal Labans die Ungerechtigkeit, die Drohung vom Esau, die Schwester, die Tochter, die Diener, die Schändung für sein Kind, der Tod von seiner Frau, der Verlust Josefs für seinen Sohn, was er da mitgemacht hat, was er seelisch gelitten hat, und der Benjamin, der Wegzug. Jakob durchschritt die Leidensschule Gottes. Und es tut am meisten weh, seelische Schmerzen. Wir wissen das. Aber die zweite Seite, die jetzt kommen ist vom Leben Jakob, war, der Sieg Jakobs bestand im Standhalten. Und es ist nicht geil, dass du das kannst und sagst, ich halte stand. Das Ausharren. Und das Ausharren, kannst nicht wie ein Glas Wasser trinken und sagen, jetzt hast du ein paar Tropfen ausharren und das kann ich. Das ist ein Lebensprozess, das ist ein Lernprozess, ein Wachstumsprozess. Und das lässt dir Gott dazu teilwerden, wenn du treu und fest bist, wie Daniel war. Also standhaft ist er geworden, ausharrend. Der Sieg Jakobs bestand im Bleiben dann, in Gottes Nähe, in ihm und an ihm. Das ist immer wichtig, dass man dafür betet, Herr Jesus, lass mich in dir und an dir bleiben, diesen ganzen Tag wieder. In der Ruhe, in der Stille eingehen. Der Sieg Jakobs bestand im Durchhalten der Nacht und im Anerkanntwerden durch Gott. Diese Gottesbewegungen, diese Ereignisse hat sie wie ein roter Faden im Jakobsleben durchgezogen. Und das kennen wir selber auch, wenn wir uns einmal hinsetzen, wie ein roter Faden, wenn wir mal schauen, was sich da alles ereignet hat in unserem Leben. Wie der Herr Jesus leitet und lenkt. Und in diesem ganzen ersten Buch Mose, wie ich gesagt habe, von 25 Kapitel 25 bis Kapitel 50, sieht man die Konfliktgeschichten, die Ereignisse, wie ein roter Faden, wie Gott die Nähe, die Begegnung mit Jakob und seiner ganzen Familie sucht. Was dort passiert. Großartig, großartig. Der eigenen Wahrheit begegnen, das ist dort geschehen. Jakob hat müssen der eigenen Wahrheit begegnen, wer er wirklich ist. Und das ist für uns alle miteinander sehr unangenehm. Das Ringen mit Gott, wie ich gesagt habe, die Begegnung mit der eigenen Wahrheit, Jakobs Wahrheit ist offenkundig geworden. Und die wird bei uns auch. Wir wissen, wenn man darum betet und wir wissen, wenn man dann der Herr sagt, wer ich bin, was da los ist, wie man sich schämt, wie traurig man wird und wie dankbar, dass man dann wird, dass man unverdiente Gnade erleben dürfen. Aber sein Leben hat eine neue Qualität gekriegt. Wiedergeborene Christen, für uns persönlich heißt es, die tief und fest mit unserem Herrn, mit unserem Herrn Jesus verbunden sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie leben, was sie glauben und tun, wovon sie reden. Habe ich jetzt gelesen. Es ist für uns alle und soll für uns alle mutmachend sein, dass Gott Menschen, wie wir Jakob lesen dürfen, jeden Tag wieder in dem Bibelleseplan, so wie Gott Jakob gebraucht hat, dich und mich genauso gebraucht. Lasst uns alle wie Jakob eine einfache, aber ganze Lebensentscheidung, wie das Gelübde von Bethel, mit einem Verheißungswort Gottes treffen. Und damit durch den Glauben leben und wachsen. Beten wir darum, dass wir wirklich einen tiefen, festen Glauben und ein Vertrauen kriegen, was wir brauchen werden, mehr denn je. Uns untereinander kannst du schnell was vormachen. Gott aber niemals. Der wird dir fürchterlich aufklatschen. Von an Jakob zu an Israel. Von einem, der den Segen haben will, zu einem, der ein Segen sein soll, wie sein Großvater Abraham. Von einem Habenwoller, das war er ja, durch sein Lieben und durch sein Betrügen und durch sein Falschsein. Von einem Habenwoller zu einem Sein, der gegeben hat dann, der verstanden hat, weil er selber durchgegangen ist. Und Bruder Dosa hat dazu geschrieben, über die Kinder Gottes, über die Geschehnisse, die man durchmacht oft und fragt. Man hat gefragt, warum Gott seine Gegenwart manchen offenbart und große Schaden anderer Leute sich durch das Halbdunkel unvollkommener Christseins quälen müssen. Darauf können wir nur antworten, dass Gott für alle dasselbe will. Er hat keine Lieblingskinder in seiner Familie. Alles, was er für eins seiner Kinder getan hat, also in unserem Jakob dem Fall, will er für alle seine Kinder tun. Der Unterschied liegt nicht bei Gott, er liegt bei uns selbst. Amen.